kommunale Haushalt ist wohl das Wichtigste und natürlich auch das Anstrengendste. Der Haushaltsplan ist ein Plan und da wird gerechnet Einnahmen, Ausgaben und am Ende muss das ganze Ding genehmigt werden und der Stadtrat muss es abstimmen. Arbeit für die Verwaltung und die Verwaltung ist sich auch nicht einig und ob sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein mit sich einig ist, das werde ich ihn fragen in der Fragestunde, die jetzt beginnt. Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Guten Morgen.
Das ist ja dann mal eine schizophrene Situation. Auf der einen Seite stehen Sie der Verwaltung vor, also müssen einen Haushaltsplan zusammen basteln mit den Dezernaten, mit den Abteilungen. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch zusammen Mitglied der Fraktion, der Partei oder der Koalition und da wird an allen Ecken und Enden gezerrt. Das ist im Moment wahrscheinlich nicht angenehm für Sie, oder?
Naja, das muss man durch. Also die Verwaltung ist sich schon einig, was den Haushalt angeht. Und ich bin, also entgegen dem, was heute in der Zeitung steht, nicht Mitglied der SPD-Fraktion. Also ich habe zwar einen Sitz im Stadtrat, aber die Fraktion ist was Separates. Und da wird natürlich auch in besonderem Maße politisch agiert.
Oh, ne? SPD-Mitglied sind Sie ja
schon noch sogar. Will ich auch bleiben, bin ich auch stolz drauf, Partei. Aber in der Fraktion bin ich nicht. Und jetzt gibt es halt Änderungsanträge zum Haushalt und das Entscheidende ist ganz einfach, dass zum Schluss alles gedeckt ist, alle Rechnungen gedeckt sind und das wird die Tage diskutiert und nächste Woche Mittwoch abgestimmt.
Also heute genau wird es diskutiert, der Finanzausschuss tagt und stellt ja eigentlich die Weichen und gibt die Empfehlung für den Stadtrat, der am nächsten Mittwoch dann entscheidet. Das ist ja das Königsrecht der Abgeordneten, der Parlamentarier und Rot-Rot-Grün ist zwar keine Koalition, aber eine Leidensgemeinschaft oder eine Gemeinschaft, die dann am Ende darüber abstimmen wird. Der Haushalt ist rund und es gab viel Streit darüber. Ist er denn jetzt wirklich rund oder sind tatsächlich Luftbuchungen dabei, wie es heute in der Zeitung zu lesen und wie auch die Opposition bemängelt?
Naja gut, Opposition muss ja auch was sagen, ja, und muss natürlich irgendwas kritisieren. Der Verwaltungsentwurf ist rund, da hat Frau Pappig drauf geachtet, da habe ich drauf geachtet, da ist keine Haushaltsstelle dabei, von der wir heute absehen können, dass sie in irgendeiner Form unterdeckt ist. Ja, ich meine, es gibt immer Entwicklungen im Laufe des Jahres. Den sichersten Haushalt könnte man aufstellen am 31.12. Da weiß man da ganz genau, was an Einnahmen kam. Die letzten Jahre hatten wir das erfreuliche Ergebnis, dass die Steuerschätzer sich Jahr für Jahr nach oben korrigiert haben. Das muss ja auch nicht ewig so bleiben. Aber nach dem, was wir heute einschätzen können, ist der Verwaltungsvorschlag rund. Und nun gibt es Änderungsanträge der Fraktion. Da hat Verwaltung eine Position zu, die hat sie abgegeben. Dann wird diskutiert, der nächste wird abgestimmt.
Ja, es ging jetzt alles so harmonisch, so schön, so einfach ist es ja nun doch nicht. Letztes Jahr.
Wenn es einfach wäre, hätte man Haushalt schon beschlossen im Dezember.
Also eben. Also wie ist es mit den 4,8 Millionen Minus im letzten Jahr? Also da ist der Plan nicht aufgegangen und da hat ja auch die Opposition gesagt, das waren zum Teil Luftbuchen, die kann man ja, wenn man das will, auch dieses Jahr wieder erkennen. Sie wollen aus dem KDU Geld rausnehmen, also für die Bedarfsgemeinschaften, für Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Ist das der Weg, einen runden Haushalt hinzubekommen, da Geld wegzunehmen?
Jetzt müssen wir von vorne anfangen bei diesen 4,8 Millionen, die wir letztes Jahr als Fehlbetrag erwirtschaftet haben. Dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ursachen. Zum einen, dass wir im Dezember noch wirklich kurz vor Kassenschluss erhebliche Gewerbesteuerabgänge hatten. Das war so vorher nicht abzusehen.
Abgänge, also Rückzahlungen. Die Stadtverwaltung musste an die Unternehmen zurückzahlen.
Übrigens, das wird mit 6% verzinst. Also jeder, das ist auch aus meiner Sicht eine absurde Geschichte, wenn Sie sehen, was jeder der Privatperson derzeit auf dem Sparbuch für Zinsen bekommt. Und Rückzahlung der Gewerbesteuer verzinst
also trotzdem nochmal, Rückzahlung an die Unternehmen und dann 2,4 Millionen Einnahmen, die von der Sparkasse kommen sollten, sind nicht gekommen.
Da sind Punkte, die Sparkasse kam nicht. Das war vielleicht schon wesentlich eher absehbar. Die Frage Rückzahlung Gewerbesteuer war nicht absehbar. Und was noch kam, wir mussten letztes Jahr zurückzahlen 1,4 Millionen Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket de facto für die Kreise und kreisfreien Städte, die das Geld nicht ausgegeben haben. Das haben wir dieses Jahr dazu bekommen. Also lange Rede, es gab natürlich ein paar Entwicklungen, die waren so nicht abzusehen. Wir werden nächstes Jahr die 4,8 Millionen aus dem vergangenen Jahr ausgleichen. Das müssen wir. Und das Ziel muss eben auch sein, dieses Jahr mit keinem Minus abzuschließen.
Nochmal zu erklären, warum ich sage, dass Sie in der schizophrenen Situation sind. Sie müssen auf der einen Seite Ihrem Koalitionspartner, zum Beispiel Linkspartei, Sozialticket auch nachgeben. Sie wollten das ja streichen. Jetzt ist der Haushalt rund, sagen Sie, aber die Verwaltung, also Ihre eigene Verwaltung, sagt in der Stellungnahme, die gestern rausgekommen ist, das geht eigentlich so nicht. Man kann diese KDU-Kosten, diese 51 Millionen, da kann man jetzt nicht was wegnehmen. Es gibt zwar weniger Bedarfsgemeinschaften, also anstatt 14.000, 13.000, aber die Kosten für Mieten und Nebenkosten sind gestiegen und es ist nicht seriös, davon was wegzunehmen. Das heißt, Ihre eigene Verwaltung widerspricht Ihnen eigentlich oder dem Vorschlag, der sozusagen von der Koalition kommt.
Meine eigene Verwaltung ist in solchen Fragen eher konservativ, ja, was ich durchaus auch bin.
Ist doch
gut. Nee, was haushalterische Sachen angeht, ist das nicht. Also grundsätzlich muss man nicht konservativ sein, aber auch was haushalterische Fragen angeht, ist durchaus sinnvoll. Das ist ja auch der Grund dafür, dass Erfurt insgesamt gesehen, auch was Schuldenstand angeht, ja vergleichsweise gut dasteht. Ne? Mit 700 und ich glaube 45 Euro pro Nase, die wir noch haben. Wir lagen aber deutlich höher. Rechnen wir, was die Bedarfsgemeinschaften beispielsweise angeht, eher konservativ. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre so weiterschreibt in die nächsten Monate hinein, dann könnte es an der Haushaltsstelle zu erheblichen Einsparungen kommen. Also je nachdem, wenn man dran geht, ob man das eher ein bisschen optimistischer sieht oder eher etwas zurückhaltender sieht, Verwaltung und ich als Chef der Verwaltung, wir sehen das eher etwas zurückhaltender.
Das heißt, Sie haben das Zugeständnis, auch, kann man das so zusammenfassen, Sie haben das Zugeständnis an die Linkspartei gemacht, die das Sozialticket nicht abschaffen sollte und jetzt müssen Sie das irgendwie die Einnahmen buchhalterisch irgendwie begründen.
Ich habe gar kein Zugeständnis gemacht. Für mich gibt es einen Haushaltsentwurf, den hat Frau Pablich eingebracht für die Verwaltung und es gibt Anträge von Fraktionen und die werden in den Ausschüssen besprochen und nächste Woche abgestimmt im Stadtrat.
Wieso sagt denn dann die Verwaltung, das geht so eigentlich nicht?
Weil die Verwaltung zu jedem Antrag, übrigens nicht nur zu Haushaltsanträgen, eine Stellungnahme abgibt. Und Verwaltung guckt sich Anträge genau an und sagt dann, wie schätzen wir das ein? Ich sagte das da gerade was Ausgaben angeht oder was Haushalt angeht, wird da verwaltungsseitig sehr konservativ und eher mal ein bisschen pessimistisch agiert, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist.
Jetzt kriege ich das trotzdem nicht zusammen.
Das macht also, doch genauso, oder?
Ja,
sie geben, die haben da auch jeden Monat haben sie doch eine Überweisung vom Arbeitgeber und planen, was Ausgaben angeht, normalerweise auch eher konservativ.
Trotzdem, halten Sie sich jetzt an das, was die Verwaltung sagt oder treffen Sie eine politische Entscheidung und sagen, ja, wir den Haushaltsentwurf mit Sozialticket, mit den Dingen, die Sie ursprünglich einsparen wollten, kommt oder wie wird es aussehen?
Ich gucke mir das alles nochmal an bis nächste Woche, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass ich die eine Entscheidung treffe und die Mehrheit des Rates eine andere. Das ist ja auch schon mehrfach vorgekommen.
Also auch gegen die Empfehlung der Verwaltung?
Nee, andersrum. Ja, also es ist ja wahrlich nicht so, dass ich mit jedem Antrag im Stadtrat durchkomme und dass ich wirklich bei jeder Abstimmung mit der Mehrheit stimme. Das kommt gelegentlich vor, dass ich auch im Stadtrat mal unterliege. Wie ich das in der Einzelfrage machen werde, entscheide ich die nächsten Tage. Ich höre mir die ganzen Sachverhalte nochmal an. Ich höre mir die
Sie
Argumente,
wollen aber aus dem KDU
Argumente.
Was?
Also in diesem, nee, ich höre es mal gar nicht. Ich höre mir die Argumente an, heute im Finanzausschuss, nächste Woche im Stadtrat und dann treffe ich eine Entscheidung.
Also der Vorwurf der Luftbuchung, die ja im Grunde von der Opposition und auch von Teilen der Verwaltung kommt, die halten Sie für nachvollziehbar, weil Sie konservativ gedacht sind.
Die Verwaltung würde so ein Wort nie in den Mund nehmen.
Ja.
Das muss Herr Panse sagen. Aber die Verwaltung würde so ein Wort nie in den Mund nehmen. Wir planen konservativ.
Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema, also Gewinnausschüttung haben wir schon gesprochen. Ist das seriös zu sagen, Gewinnausschüttung, Covo, Sparkasse und dann kommt das am Ende nicht? Ist das tatsächlich seriös?
Die Sparkasse, Gewinnausschüttung steht ja nichts drin im diesjährigen Haushalt. Da wird nichts kommen, weil es auch nicht drin steht im Haushalt. Covo steht drin, Covo können wir aber auch selbst entscheiden. Das ist ja der große Unterschied. Ja, Covo ist ja ein so 100% städtisches Unternehmen. Wenn der Stadtrat entscheidet, wir wollen, dass ausgeschüttet wird, übrigens, wir reden da über 500.000 Euro, aber keine, also es ist jetzt für jeden Einzelnen von uns viel Geld, gemessen an den Umsatz, den die Covo macht, gemessen daran, wie das Unternehmen jetzt dasteht, ist das eine Summe, die Covo ohne weiteres leisten kann. Also aber deutlich sagen, weil da manchmal Gerüchte kommen, jetzt müssen die Mieten erhöht werden und so weiter und so. Das ist alles ein riesengroßer Unfug. Ja. Also die Covo ist ein mittlerweile kerngesundes Unternehmen, was sie übrigens vor 8, 9, 10 Jahren bei weitem nicht war, die auch richtig deutlich Gewinne macht. Und da kann sie einen kleinen Teil der Gewinne auch an ihren Gesellschafter abführen. Man stelle sich vor, man hätte so gemacht wie die Dresdner, die haben damals die kompletten Wohnungen verkauft an einen privaten Investor, an einen Hedgefonds. Da geht es nur darum, möglichst viel Geld rauszuholen aus der Wohnung. Das ist nicht der Ansatz der Kurve und das wird sie auch in Zukunft nicht tun.
Andererseits gibt es auch den Vorwurf, dass man den städtischen Eigenbetrieben zu viel zumutet. Die Erfurter Verkehrsbetriebe kümmern sich um die Bäder, also auch um defizitäre Geschichten.
Naja, also erstmal nicht die Verkehrsbetriebe, nicht Herr Rose, sondern die Stadtwerke. Ja,
die Stadtwerke,
aber,
richtig.
Aber Daseinsvorsorge nennt man das. Mhm. Ich meine, wollen Sie die Bäder schließen? Oder wollen Sie allen Ernstes, dass wir... Wollen wir allen Ernstes, ja, dass die Bäder die Eintrittspreise nehmen, die sie nehmen müssten, um kostendeckend zu arbeiten? Wollen wir allen Ernstes, dass die EFAG die Tarife verlangt, die sie nehmen müsste, um kostendeckend zu arbeiten? Wollen wir das? Wollen wir allen Ernstes, dass die EGA die Preise nimmt, die sie nehmen müsste, um kostendeckend zu arbeiten? Da sage ich Ihnen, da würde kein Mensch mehr ans Bad gehen, kein Mensch mehr Straßenbahn fahren und kein Mensch mehr auf die EGA gehen. Mhm. Die müssen natürlich möglichst ökonomisch arbeiten. Und die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben müssen möglichst zusammengeführt werden. Aber Fakt ist doch eins, zur Daseinsvorsorge gehört ein bisschen mehr. Und die Attraktivität von Erfurt macht sich auch dadurch aus, dass wir Angebote haben, die andere schon lange nicht mehr haben oder nie hatten. Und das ist nun mal ein Modell, dass man sagt, wir stützen den ÖPNV mit Gewinnen bei den Stadtwerken im Fernwärme, im Strombereich. Wir werden die Straßenbahnpreise und die Buspreise gestützt. Damit stützen wir die Eintrittspreise in die Bäder und damit stützen wir die Eintrittspreise auf die EGA. Und das ist richtig so.
Ich stelle das auch nicht in Frage. Es war nur ein Beispiel dafür, dass man den Eigenbetrieben natürlich viel zumutet. Jetzt soll das auch der Kovo blühen. Es gibt einen Sanierungsstau an den Schulen. Jetzt gibt es die Idee, tatsächlich die Schulen an die Kovo abzugeben, damit die Kovo dann die Schulen saniert. Ist das eine gute Idee, die Kovo damit zu belasten und gerade wo sie mal sehr gesund ist, die Kovo?
Das ist eine sehr gute Idee, das ist nämlich meine Idee. Und wir sind nicht die Ersten, die das machen. Schauen Sie, in Weimar wird das seit, 10 Jahren gemacht. Die sind in puncto Schulsanierung viel weiter voran im Vergleich zu uns und wir machen de facto ein PPP-Projekt mit zwei öffentlichen Partnern. Ja? Also es bringt Vorteile für uns, bringt auch Vorteile für die Kovo und jeden ist doch nach der Erfahrung mit der Kovo, die wir hatten bis 2007, bewusst, dass wir so ein Risiko nie wieder eingehen werden. Aber die Kovo ist mittlerweile ein gesundes Unternehmen und kann auch in solchen Bereichen ohne weiteres agieren und hat im Vergleich zur...
Was hält der Herrmann davon, der Geschäftsführer der Kovo, dass er jetzt sozusagen dann die Schulen entweder am Hals hat?
Der findet das nicht schlecht.
Ja. Ja,
der rechnet das durch und das muss auch, also wir wollen dann das Geld raussaugen aus der Kurve, wollen Synergieeffekte nutzen und wollen vor allem das Sanierungsverfahren beschleunigen. Wenn wir auf konventionellen Wege in Erfurt die Schulen sanieren, da sind wir 2030 noch nicht durch. Wir müssen das einfach eher schaffen und deswegen ist das ein Ansatz.
Sagt der Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Nach ein paar Takten von Jamie XX geht es weiter in der Fragestunde mit Andreas Bausewein. Fragestunde mit Andreas Bausewein, dem Oberbürgermeister, und die Fragen von den Hörerinnen und Hörern kommen ja auf verschiedenen Wegen, per E-Mail, Eintrag in sozialen Netzwerken, per Mail und so weiter. Ich bin derzeit offline, habe aber trotzdem die Sachen mir irgendwie besorgt, aber ich habe einen ganz analogen Zettel auf kariertem Papier, Herr Bausewein sieht das, mit so Blümchen und Sternchen und auch vor allen Dingen Herzchen, geschrieben von Christina. Bürgerfragestunde mit dem OB im Bürgerradio frei, schreibt sie. Eine Begegnungszone ist für alle da, aber erreichbar muss sie sein. Mit der Infragestellung des Sozialtickets bei den freiwilligen Leistungen der Stadtverwaltung Erfurt sollte man aus Nutzersicht unbedingt aufhören, Ausrufezeichen, Begründung. Gerade einem Stadtoberhaupt, das so stolz ist auf den öffentlichen Nahverkehr seiner Stadt, sollte doch bewusst sein, dass das Sozialticket ein Garant für die Teilhabe aller Bevölkerungsschichten im öffentlichen Leben der Stadt ist. In meinem ganz persönlichen, relativ bescheidenen Haushaltsplan steht die Finanzierung des Sozialtickets nach Kaltmiete und Betriebskosten an dritter Stelle. Einem nicht zu unterschätzten Teil der Erfurter Bürgerschaft geht es meines Wissens ähnlich. Erfreulicherweise war in der TA vom Freitag zu lesen, das Sozialticket bleibt erhalten. Im dazugehörigen Kommentar lautet die Überschrift hingegen vorerst gerettet. Nun aber zu meiner konkreten Frage. Mein Sozialticket endet am 17.06. früh. Also 6 Uhr früh. Ab wann ist das Sozialticket wieder erwerbbar? Für eine verbindliche Antwort bedanke ich mich im Voraus. Und das zählt natürlich auf die Frage, vorerst gerettet. Das Sozialticket ist für Sie eher wichtig oder Sie hätten es ja dann eher abgeschafft, wenn nicht die Linkspartei Druck gemacht hätte?
Also ich meine, das ist nicht so. Das ist eine, also ich betrachte das auch nicht als unwichtig. Ne? Das ist schon so, hat die gute Christine eigentlich ganz unrecht. Ich könnte fast alles unterschreiben, was sie da auch aufgeschrieben hat. Auf der anderen Seite haben wir das Geld dafür. Sie hat ja auch geschrieben, es ist eine freiwillige Leistung im Haushalt nicht gefunden. Ich sagte vorhin schon, der...
Aber jetzt doch, oder wie?
Nein, passen Sie mal auf, der ÖPNV ist ja schon ohne Sozialticket eine im höchsten Maße defizitäre Veranstaltung. Also 7,5 Millionen schieben die Stadtwerke mal so aus Gewinnbereichen in die EFAG hinüber. Und dann stützen wir eben erheblich nochmal das Sozialticket. Klar, es gibt nicht wenig Bürger der Stadt, die müssen jeden Euro mehrfach umdrehen. Und da kommt es auf den Preis dieses Monatstickets an. Abhängig wird sein nächste Woche von der Ratssitzung. Wenn der Stadtrat entscheidet, das bleibt und Deckungsvorschläge entsprechend findet, dann haben wir beschlossen einen Haushalt, dann ist der aber noch nicht rechtskräftig.
Mhm. Aber in dem Haushalt, was der Finanzausschuss heute Abend bespricht, da ist das Sozialticket drin. Auch die Kürzungen oder die geplanten Kürzungen im Jugendhilfebereich sind da auch raus.
Drin ist erst was, wenn der Stadtrat mit Mehrheit was rein
drin meine bestimmt. Ich der Entwurf, im jetzigen Entwurf.
Im jetzigen Entwurf ist er nicht drin, aber es gibt Anträge,
das Sozialticket
reinzumachen.
Moment.
Im Verwaltungsentwurf ist er nicht drin.
Ist das Sozialticket nicht drin?
Aber es gibt Änderungsanträge von Fraktionen, es wieder reinzubringen, das Sozialticket. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das wird halt vordiskutiert im Ausschuss. Und am nächsten Mittwoch im Stadtrat wird abgestimmt. Und wenn die Mehrheit sagt, es kommt wieder rein und findet einen Deckungsvorschlag, dann ist es wieder drin. So, und jetzt haben wir nur das Problem. Und das müssen wir noch klären. Wenn wir den Haushalt beschlossen haben, hat er noch nicht sofort Rechtskraft. Wir müssen ja einreichen in Weimar. Die gucken sich das an und sagen, haben wir da Luftbuchung drin oder nicht? Uh-huh. Und dann kriegen wir irgendwann Post nach ein paar Wochen und da steht drin, ihr dürft das machen oder nicht. Und also, davon hängt jetzt einiges ab. Deswegen, ich kann noch keinen konkreten Termin nennen, ob das ziemlich schnell geht.
Also Prozedere heute Abend Finanzausschuss, dann gibt es den Antrag der Fraktion, das reinzunehmen. Wenn die sich einigen, meistens wird er dem Votum gefolgt, dann ist dann nächsten Mittwoch dann die Stadtrat. Abstimmung im
das
Rat.
Das ist für das Sozialticket die entscheidende Abstimmung der Stadtrat. Ja. Wann es dann wieder verkauft wird, genau den Termin kann ich noch nicht nennen. Das wird abhängig sein auch von ein paar anderen Faktoren noch. Sie auch Rechtsaufsicht.
Eine weitere Frage von Christoph Wirth. Warum stundet die Stadt Erfurt dem Verein Rot-Weiß Erfurt weiterhin Geld, das der Verein nach Zeitungsberichten schon 2012 hätte zurückzahlen müssen? Eine Abstimmung darüber im Stadtrat ist meines Wissens nach nicht erfolgt. Wie konnte es also dazu kommen? Gleichzeitig schlägt die Stadtverwaltung dem Stadtrat vor, dass das Sozialticketpreis für die Benutzer um 30 Euro und so weiter seit Januar 2000 ohne die Möglichkeit zu bestimmen, also das abgeschafft wird, eine weitere Person mitzunehmen, abzuschaffen. Es geht um diese Mitnahmegeschichte. Sind Sie da im
Bilde? Es ist also alles zusammengeworfen. Das ist genauso wie diese Frage, warum baut ihr nur die Funktionsarena und saniert nicht schneller die ganzen Schulen? Das ist
Ich lese mal weiter, dann können Sie, davon wären vor allen Dingen Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen am Berliner Platz, am Moskauer Platz betroffen, die sich kein teures EFAG-Abo ab 44,90 Euro im Monat leisten können, so und so weiter und so fort, die keinen Computer haben oder eigene Bücher sich leisten können, darunter viele Kinder, an deren Zukunft jetzt gespart wird. Was werden Sie gegen die sich durch diese Einsparung vertiefte Spaltung zwischen Arm und Reichen Erfurt tun? Dass ich jetzt ein bisschen rumstotter, liegt daran, dass ich das ganze Ding vom Smartphone ablesen muss.
Weil die Schrift ist wirklich ganz klein.
Also weil wir derzeit offline sind. Ich muss es vom Smartphone lesen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe, die Frage ist rübergekommen.
Also da waren jetzt viele Fragen drin. Also Sozialticket, das ist die erste Frage. Das entscheidet sich nächste Woche im Stadtrat. Stimmt der Stadtrat mit Ja? Findet man Deckungsvorschläge? Es gibt ja Anträge. Dann wird das Sozialticket erhalten bleiben im Jahr 2015. Darüber hinaus muss man schauen, aber entscheidende Sitzung dafür nächste Woche Mittwoch. Was die Frage angeht, sparen an Kindern, naja, tun wir eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass der Schwerpunkt der Politik in Erfurt auch klar auf Kinder, Jugend, Bildung, Familie ausgerichtet ist und weiterhin bleibt. Was nicht heißt, dass man die ein oder andere Förderung und die ein oder andere Maßnahme verändert. Der dritte Punkt, Rot-Weiß Erfurt, das ist wirklich da wird alles ein bisschen durcheinander gebracht an der Stelle.
Ja, ist es so, dass denen die Kosten gestundet worden sind oder nicht?
Ja, das ist schwierig. Das ist eigentlich eine Sache, wo man jetzt ein bisschen überlegen muss, wie man sich da ausdrückt. Wir reden aber hier über Schulden, die Uraltschulden sind von Rot-Weiß. Das ist ein bisschen der Öffentlichkeit schlecht rübergekommen.
Uralt oder nicht, Schulden sind Schulden.
Passen Sie mal auf. Ja, gut, die Stadionmiete und so wird immer pünktlich bezahlt. Aktuelle Dinge werden seit Jahren pünktlich bezahlt. Wir reden über Restverbindlichkeiten, die aus der Zeit stammen von vor 2003. wenn Rot-Weiß Erfurt insolvent gegangen wäre 2004, wo es schon mal ganz schlimm war, hätten wir keinen einzigen Euro mehr gesehen. Und sie haben das, das waren mal deutlich größere Summen, die sind auch schon deutlich abgezahlt worden. Ja, aber sie werden auch mal gestündet.
Die Kosten werden dann nach der, wie heißt das Ding, MUFAI, die Multifunktionsarena, werden steigen.
Was ist denn jetzt die Lösung, die auf so einer Frage basieren könnte, dass man die Stündung aussetzt und Geld verlangt, was gegebenenfalls nicht gezahlt werden könnte, damit kann man auch kein Sozialticket retten. Ich meine, Sie müssen doch immer in einzelne Fragen abwägen. Wir stünden auch ganz normalen Steuerschuldnern, ja, Gewerbesteuerschuldner, stünden wir gegebenenfalls auch mal das Geld, wenn sie es nicht zahlen können. Das macht man eben
lieber
so.
Lieber Stunden, als so sicher doch,
gehen, wie bei Griechenland. Ja, ich meine, man treibt doch auch keine Firma, die Gewerbesteuer gerade mal nicht zahlen kann, in Insolvenz ohne weiteres. Das sind doch alles Dinge, die man die entsprechend durch die Gremien durchlaufen.
Eine weitere Frage von Dieter Stompe. Nicht nur die Innenstadt soll weitere Parkhäuser bekommen, nun wird auch noch über ein Parkdeck auf dem geschichtsträchtigen Petersberg diskutiert. Befürworter sehen sich bestärkt durch die Stellplatzsuchung, die in einer Zeit entstanden ist, ungefähr vor 23 Jahren, als in Erfurt noch der Traum einer autogerechten Stadt geträumt wurde. Diesen Traum hat unter anderem Berlin schon lange beerdigt. Denn in deren Bauordnung werden Bauherren nur noch verpflichtet, Fahrradstellplätze zu schaffen. Es ist ein Trauerspiel. Seit Anfang 2013 hat sich der VCD, Verkehrsclub Deutschland, um Klarheit bemüht, inwieweit die Thüringer Bauordnung den Kommunen Vorgaben macht, was die Schaffung von Autostellplätzen betrifft. Die Diskussionen dazu machten deutlich, dass Kommunen hier mehr Gestaltungsspielräume haben, als sie nutzen. Und wo bleibt die Stellplatzbegrenzungssatzung? Ein letzter Hinweis, es gibt Elektrofahrräder, mit denen man locker den Petersberg bezwingt. Also bezieht sich darauf, dass Bauherren immer noch Parkplätze schaffen müssen. Also hier, wo wir sind, bei den Schottenhöfen, gibt es ein riesen unterirdisches Parkhaus und so weiter. Ist das noch zeitgemäß, diese Stellplatzgeschichte?
Die Leute fahren doch Autos. Ich meine, wir haben doch, das Ziel von uns ist doch nicht die autogerechte Stadt zu bauen. Das hat man mal in Hannover gemacht und so, ist auch alles nicht gut gegangen. Aber zu sagen, wir begrenzen mal Parkplätze und wir schaffen keine neuen, insbesondere
geht um den Zwang.
Wo sollen die Autos stehen? Ich meine, das ist doch, die Frage ist doch ein bisschen, muss man sagen, an der gelebten Realität vorbei. Die Leute haben Autos.
Also Beispiel in Zürich, da gibt es Wohnprojekte mit 3000, was gebaut wurde, eine Genossenschaft mit 3000 Leuten. Und da kann ich nur einziehen, wenn ich mich verpflichte, kein Auto zu haben, weil die keine Stellplätze haben. Da sind 3000 Leute eingezogen, zum Beispiel.
Das kann man ja durchaus in Erfurt auch machen. Aber wollen Sie jetzt sagen, dass nur noch Leute nach Erfurt ziehen dürfen, die kein Auto mitbringen?
Das habe ich nicht gesagt. Es geht ja um die Begrenzung, wenn ich das richtig verstehe.
Aber die Realität ist doch eine andere. Erfurt ist die deutsche Großstadt mit der zweithöchsten ÖPNV-Nutzung nach Berlin. Wir haben einen hervorragend ausgebauten ÖPNV und viele Bürger nutzen den auch. Damit ist schon ein bisschen Entlastung geschaffen worden. Auf der anderen Seite, als ich aufgewachsen bin in den 70er, 80er Jahren, da hat jede dritte Familie ein Auto. Heute können Sie es manchmal erleben, dass eine Familie drei Autos hat. Die Autos müssen ja auch irgendwo hin. Diese Vorgaben für die Schaffung neuer Stellplätze gelten ja nicht für Bestandsbauten. Wenn Sie sich allein mal die Gründerzeitgürtel anschauen, wo wir vor 10, 15 Jahren Leerstände hatten von, ich weiß nicht, 20%, die gibt es nicht mehr. Die Wohnungen sind voll, die Leute, die hingezogen sind, die haben ihre Autos mitgebracht. Wenn ich Ortsteilbegehung habe, egal wo, egal welchen Stadtteil, egal dörflich, städtisch, nicht dörflich geht immer noch, aber vor allem städtisch, überall Top-Thema, Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Das ist ein Problem. Wir versuchen doch auch durch die Stärkung des ÖPNVs da ein bisschen Druck wegzunehmen, die Leute zu animieren, mehr auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Aber die Realität ist doch nun mal so, dass ich schlichtweg auch keinen zwingen kann, Fahrrad zu fahren.
Haben Sie meine Frage oder die Frage von Herrn Stompe nicht verstanden. Es geht ja um die Bauordnung, wo die Bauherren noch verpflichtet werden. Ja,
die Bauordnung macht aber Thüringen und nicht die Stadt Erfurt.
Also er sagt, Herr Stompe schreibt und sagt, dass die Stadt da doch größeren Spielraum hat.
Ja, Verpflichtung. Was ist denn die Lösung? Wir bauen irgendwie.
Sollte doch jeder Bauträger selbst entscheiden.
Gutes Beispiel. Hier, Schottenhöfe, ne? Mhm. Man hätte jetzt aus irgendwelchen Grund gesagt, rechtlich wäre es vielleicht möglich gewesen, ihr macht hier keine Parkplätze hin. Herr Rose, Sie sind jeden Tag hier in diesen Räumlichkeiten. Was wäre da passiert?
Ich komme hier mit dem Fahrrad her.
Ja, Sie schon. Und die Leute, die hier wohnen?
Wenn ich, ja, da können Sie, ja, das ist die Frage, da muss ich halt woanders parken oder also ohne Auto.
Ich glaube, die Welt, die ist nicht schwarz, nicht weiß, sie ist grau. Ne? Die Wahrheit ist grau. Und deswegen muss man auch für alles Lösungen finden. Das heißt, wir versuchen doch wirklich auch Lösungen zu finden als Stadt, wo man vom Individualverkehr mit dem Auto so gut wie es geht wegkommt, indem man einfach andere Möglichkeiten möglichst attraktiv gestaltet. Aber über Ausschluss von Parkplätzen das zu lösen, halte ich für verheerend, weil es an der gelebten Realität vorbeigeht. Übrigens eine Sache, Petersberg, weil das war auch ein Bestandteil der Frage. Petersberg reden wir nur über die Defensionskaserne und wie das zum Schluss aussehen wird mit Parkdeck oder was auch immer, weiß noch kein Mensch, da sind wir noch in der Planung. Es geht um die Leute, die da oben arbeiten werden. Es gibt eine Parkplatzbegrenzungssatzung, Stellplatzbegrenzungssatzung für den Petersberg und die wird auch nicht aufgehoben werden. Also da wird es kein Parkhaus geben für den Individualverkehr. Punkt.
Dann bin ich gespannt, ob Herr Stompe mit der Antwort zufrieden ist. Eine weitere Frage kommt von Richard Schäfer zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Unternehmen, das in westlichen Bundesländern zwei funktionierende und ausgebaute Standorte aufgibt und dort 1500 Stellen abbaut, erhält in Erfurt ein großes Grundstück, vorher Ackerfläche und Fördermittel, weil es hier die Schaffung von 1000 Arbeitsplätzen verspricht. Fördermittel hat das Unternehmen vermutlich auch schon für die 1500 Arbeitsplätze an den Vorgängerstandorten kassiert. Wie lassen sich solche Entscheidungen mit dem Bekenntnis der Stadt zu nachhaltiger Entwicklung vereinbaren? Welche Regularien zur Verpflichtung dieses Unternehmens zur Rückzahlung von Fördermitteln, Renaturierung versiegelter Flächen etc. sind vertraglich geregelt, wenn das Unternehmen zum Beispiel in 10 Jahren den Standort Erfurt aufgibt und nach Tschechien, Moldawien oder anderswo hinzieht? Das ist die erste Frage von Richard Schäfer.
Ich kann mir vorstellen, wer er meint. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, das Unternehmen wird nicht nach Tschechien und Moldawien ziehen, weil die in Erfurt ein ganz Nein, er meint KNV.
Also dieser Buchhändler.
Weil die in Erfurt ganz speziell für sich, für ihre Bedürfnisse gebaut haben und keine Hallen, die sie ohne weiteres leerräumen können. Übrigens auch eine sehr, sehr technisierte Hallen. Ich war da mal vor 3-4 Wochen. Das ist auch kein typischer Logistiker. Ja. Da läuft vieles über EDV und Technik, was man so gar nicht glaubt, wenn man außen vor der Halle steht. Also die sind natürlich ohne weiteres zu räumen und freizuziehen für andere Geschichten. Die hatten vorher 2 Standorte woanders, das stimmt, hatten aber an den Standorten keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten mehr und wollten sich deswegen verändern, haben einen neuen Standort gesucht. Dann ist die Frage, machen sie mit in den Wettbewerb oder sagen sie, ich mache nicht mit und da gehen sie halt woanders hin. Wir haben mitgemacht, wir haben dort gewonnen. Es sind zum Schluss über 1000 Arbeitsplätze, die dort entstehen, 1500 sogar. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass die nach Erfurt gekommen sind. Übrigens, die haben extrem wenig Fördermittel bekommen. Ich habe auch meine Zweifel, ob sie an den Standorten, wo sie jetzt waren, in Köln und Baden-Württemberg Fördermittel bekommen haben. Übrigens, sollte man auch mal wissen, die Firma kommt aus Leipzig ursprünglich. Die ist nach, ich glaube, 45, 46 sind die von Leipzig nach Baden-Württemberg und nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Also irgendwie schließt sich da ein bisschen der Kreis. Sie sind letztendlich in den Osten zurückgekommen. Was die Frage Nachhaltigkeit angeht, natürlich gibt es klare Vorgaben, wie Ausgleichsflächen zu schaffen sind. Ja, wenn sie Flächen versiegeln, dann muss da ein Ausgleich für geschaffen werden. Und das ist natürlich logischerweise auch bei der Baumaßnahme der Fall.
Wir hören ein paar Takte Musik und danach geht es weiter mit der Fragestunde mit Andreas Bausewein, auch zum Thema Haushalt. Es wird um Bienen gehen, um Stadtimkerei, um Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und natürlich auch um die Frage nach einem neuen soziokulturellen Zentrum. Das alles nach einer Musik von Ganja. Letzte Runde der Fragestunde mit Andreas Bausewein und Richard Schäfer hat noch eine weitere Frage. Warum setzt die Stadt zurzeit alles daran, sich nach und nach der freiwilligen Aufgaben, Sozialticket und anderem zu entledigen, obwohl die Pro-Kopf-Verschuldung mit 779 Euro so niedrig ist wie nie? Laut Statistischem Landesamt sind die Schulden der Stadt Erfurt, ihr Einwohner, von ihrem Höchststand von 1126 im Jahr 2002 und so weiter auf 779 Euro im Jahr 2013 gesunken. Auch einen kurzzeitigen Anstieg der Schulden von 766 im Jahr 2014 auf 787 hat die Stadt verkraftet, schreibt er. Höhere Ausgaben für Personalkosten lassen sich nicht allein mit Tarifsteigerung erklären. Rechnungshof sagt, der Anstieg der Personalausgaben seit 2007 ist allerdings nicht nur auf Tarif- und Gehaltserhöhung, sondern auch auf zusätzliches Personal zurückzuführen. Können Sie nachvollziehen, was da Herr Schäfer anmerkt und fragt?
Haben wir mittlerweile nur noch 745 Euro pro Einwohner Schulden. Ne? Noch ein bisschen runtergegangen, was erstmal gut ist. Da muss man auch weiter dran festhalten, weil die Zinsen werden auch nicht ewig auf dem Niveau bleiben, die wir heute haben. Ne? Irgendwann gehen sie wieder mal hoch. Und ich habe schon noch das Ziel, irgendwann in Richtung Schuldenfreiheit zu kommen. Der Punkt ist, wir können übrigens, wenn wir heute neue Schulden machen wollen, das geht ja durchaus, ne? Können wir das eigentlich nur für investive Maßnahmen machen, also für alles, was Verwaltung ist. Da fällt beispielsweise Sozialticket auch drunter, dafür darf man keine Schulden machen.
Also die laufenden Kosten, jetzt mal vereinfacht
darf
gesagt,
man nicht, darf man keine Schulden machen. Wenn zum Beispiel nicht,
also im Verwaltungshaushalt
keine Schulden machen. Man darf für Vermögenshaushalt
in bestimmten Umfang,
ja, wenn die Leistungsfähigkeit gewährleistet ist, also auch nicht ohne Ende, aber man sagt, wir wollen, ich mache mal übrigens auch in Teilen, ja, wenn wir das Kita-Sanierungsprogramm zu Ende führen oder mehr Schulen sanieren, dann ist es durchaus möglich, dafür im bestimmten Umfang Schulden zu machen, für Verwaltungsausgaben, Personal, Sozialticket und so weiter, nicht.
Also was ja auch derzeit sinnvoll ist, weil die Zinsen so niedrig sind, da sollte man eigentlich investieren, aber das nur im Vermögenshaushalt für die Investition.
Dann Personal und Rechnungshof, auf die Frage habe ich gewartet. Ja. Das ist wirklich, das Problem ist einfach, wenn man mal die ganze Kommunalisierung sich anschaut der letzten 10 Jahre, dann wird man sehen, wo das mehr Personal rauskommt.
Kommunalisierung heißt, dass das Land
und der Bund Landesaufgaben runtergedrückt auf die Kommunen. Wir hatten
machen Sie ein paar Beispiele bitte.
Vor 8, 9 Jahren hatten wir keine Horte. Mittlerweile haben wir Hortnerinnen an Bord und Hortner, zu wenig Hortner, aber Hortnerinnen und Hortner über 200, ja, allein in dem Bereich. Als es noch eine Landesaufgabe war, komplett wurden die beim Land angestellt und wurden halt übers Land bezahlt und sind nicht über unsere Bücher gegangen. Die Versorgungsämter wurden kommunalisiert, die Umweltämter wurden kommunalisiert. Übrigens auch die Tatsache, dass Erfurt gewachsen ist die letzten Jahre, hat die eine oder andere neue Stelle nach sich gezogen. Wir haben heute immer noch im Vergleich zu westdeutschen Großstädten einen unterirdischen Ausländeranteil, also einen sehr geringen Ausländeranteil, der ist trotzdem auch schon deutlich höher im Vergleich zum Jahr 2000. Also wir mussten, übrigens allein aufgrund der Flüchtlingsproblematik, mussten wir letztes Jahr 4 neue Leute einstellen in der Ausländerbehörde. Also man kann diesen Personalaufwuchs durch solche Effekte komplett darstellen. Ja, also wenn man das bereinigen würde und sagt, wir rechnen mal diese ganzen Faktoren raus, dann haben wir nicht mehr Personal, dann haben wir eher weniger. Also da kann man es wirklich, diesen Personalanstieg komplett auf die Tariferhöhung abstellen.
Und täglich größtes Murmeltier komme ich mir zumindest vor, wenn ich schon wieder die Frage stelle, wie sieht's aus mit dem Personalentwicklungskonzept? Das mahnt ja nicht nur die Opposition an, sondern auch andere.
Das Problem ist ein tiefer sitzendes. Ja. Es ist ja ein absurder Gedanke, dass man allein mit einem Personalentwicklungskonzept Personalkosten spart. Wie soll das funktionieren, Herr Rose?
Mal eine Klarheit zu haben, was geht, was Sie wollen.
Nee. Das geht jetzt, guck mal, an den Punkt ein bisschen näher. Was geht, was Sie wollen, das heißt im Kern, von welchen Aufgaben verabschieden wir uns? Ich hatte da vor einigen Wochen ein Treffen mit allen Fraktionen. Ich kann Ihnen sagen, die Begeisterung, sich über solche Aufgaben zu unterhalten und da Vorschläge zu machen, hält sich von Seiten der Fraktion sehr in Grenzen. Und das ist eigentlich des Pudels Kern, ja, dass man letztendlich nur Personal abbauen kann, wenn man in den Bereichen, die freiwillig sind oder halb freiwillig sind, sich entweder davon verabschiedet oder weniger macht. Das geht los beim Bereich der Grünpflege. Ja. Wenn ich auf städtischen Parkanlagen die Wiese nur noch zweimal im Jahr mähe, na klar kann man dann Personal sparen. Wollen wir das? Will das wirklich der Bürger, dass dann die eine oder andere Ecke relativ verwildert? Wollen wir uns von, was weiß ich was, von Bibliotheken im größeren Umfang trennen, wo Museen schließen oder was? Also letztendlich reden wir da über konkrete freiwillige Aufgaben. Und das will so richtig natürlich auch keiner. Ne?
Trotzdem sagten Sie ja, dass das Personalentwicklungskonzept in Arbeit ist. Es ist in Arbeit.
Es ist in Arbeit. Es gibt dann eine Arbeitsgruppe, die sitzt beisammen, aber es wird nicht dazu führen, dass man danach sagt, wunderbar, wir sparen 10 Millionen Euro Personalkosten. Es ist einfach, wir sind für die Aufgaben, die wir jetzt haben, für die Aufgaben, die wir haben als Kommune, sind wir eher sogar personalmäßig unterbesetzt. Also im Stellenplan der Stadt stehen annähernd 200 Personalstellen, die nicht gegenfinanziert sind, die gewissermaßen offen sind, ja, die besetzt werden könnten, wenn das Geld da wäre. Und der Bedarf ist übrigens durchaus da. Das heißt also, wenn wir bei dem Aufgabengebiet bleiben, was wir jetzt haben, werden wir keine Personalkosten sparen können.
Eine weitere Frage von den Stadtimkerinnen, also von Jens Düring für das Wabenwerk. Wir als Stadtimker und Stadtimkerinnen haben folgende Frage an unseren OB, schreiben sie. Lieber Herr Bausewein, Stadt Erfurt ist auch die Stadt der Blumen und der Buga und so weiter. Es gibt auch ein Konzept zur Steigerung der biologischen Vielfalt. Viel davon zu sehen ist jedoch leider noch nicht. Wie steht es um mehr Blühflächen? Immer mehr werden sehr viele Grünflächen in kurzen Abständen gemäht. Da sind wir genau bei dem Mähen. Da bleibt nichts für die Bienen und zahlreiche andere wertvolle Insekten. Wie stehen Sie zu ökologischen Auflagen für städtische landwirtschaftliche Flächen? In den Pachtverträgen mit den Bauern könnte der Einsatz von Spritzmitteln geregelt sein. Bestimmte Mittel und Praktiken könnte man ganz untersagen. Blühstreifen zu Auflagen machen und so weiter. Auf welchen Flachdächern von öffentlichen städtischen Gebäuden wäre die Haltung von Bienen denkbar? Ein bisschen weniger mähen, sparen wir Personalkosten. Und dann können die... Ist jetzt etwas ironisch gesagt, aber mal ernsthaft auf die Frage, ist das was
eine Sache, die Sie interessiert? Nehme ich mit die Frage, da ist schon ein bisschen was dran und ich würde das vielleicht das nächste Mal beantworten, was man da durchaus machen kann. Wir hatten auch im letzten Stadtrat, ich glaube die Grünen waren es mit einer Vorlage bezüglich Vorgaben für städtische Flächen, die verpachtet werden. Im Wesentlichen an Agrargenossenschaften. Wir sind ja ein richtig großer Landverpächter. Wir haben ja im Vergleich zu so manchen Landkreisen mehr Ackerfläche. Das ist ja eigentlich auf den ersten Blick glaubt man das gar nicht. Und inwieweit man da in die Pachtverträge hineinschreiben kann, dass bestimmte, was weiß ich was, Gifte und Düngemittel verboten werden können, klären wir gerade ab. Aber auch da wird es zum Schluss wahrscheinlich auf einen Kompromiss hinauslaufen. Ne? Also die ganz extreme, also es ist auch eine Frage dann zum Schluss wieder zwischen Wirtschaftlichkeit und auf der einen Seite und maximaler ökologischer Variante auf der anderen Seite, klären wir aber gerade ab, ist ein Thema in der Stadt und vielleicht wird es das nächste Mal das Thema nochmal aufrufen.
Eine etwas polemische und ich finde lustige Frage, eine Frage an den Häuptling der Erfurter Piefkes. Wann gibt es ein soziokulturelles Zentrum in Erfurt? Vor sechs Jahren wurde das besetzte Haus geräumt und damit das letzte selbstverwaltete Hausprojekt in Erfurt zerstört. Ist da jetzt aus die Maus oder kommt da noch was? Wie würde sich die Stadt verhalten, wenn Gebäude in städtischer Verwaltung besetzt würden, schreibt Ignaz Wrobel. Also die Frage nach einem soziokulturellen Zentrum in Erfurt.
Das sind zwei Fragen. Also wenn Gebäude in städtischer Verwaltung besetzt würden, würden wir sie gleich räumen lassen. Also das war ja damals auch Diskussion vor der Räumung schon sehr intensiv, ob man sich vorstellen könnte, andere Gebäude zu nehmen. Das ist das Kernproblem, wo wir kaum noch was von haben. Ne? Also es ist auch ein bisschen der Preis der Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben kaum noch auch städtische Gebäude, die leer stehen. Weil alles ist bezogen, saniert, verkauft und so weiter und so fort. Und da ging es vor Jahren, bevor es zur Räumung kam, des Topf- und Söhnes-Geländes, ging es um die Frage, ob man sich vorstellen könnte, auf Seiten der damaligen Besetzer einen Verein zu gründen und irgendwie eine Lösung zu finden für ein anderes städtisches Gebäude, hat sich zerschlagen. Dann kam die Räumung, ich würde sagen, es war nicht die Stadt, es war der Eigentümer der Fläche. Uns hat zu keinem Zeitpunkt die Topf- und Söhne-Fläche gehört, das war ein anderer. Danach ist das Thema ein bisschen eingeschlafen, weil das ist zurzeit...
Gibt es da keine Verhandlungen, auch keine Diskussion?
Keine Verhandlungen.
Wie sieht es eigentlich mit dem Schlachthofgelände aus? Da soll sich ja auch demnächst was tun, Schlachthofstraße, wo wir das alte... Da
könnte sich schon seit vielen Jahren was tun, weil da gibt es seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren einen B-Plan. Der hat Rechtskraft und dann könnte man loslegen.
Wo liegt am Eigentümer, woran hängt es, wissen Sie das?
Naja, das ist die Fläche gehört einem Eigentümer und der könnte theoretisch loslegen. Ja.
Also da hat die Stadtverwaltung auch keinen Einfluss drauf, wenn sowas.
Nein, das ist immer das Problem. Es ist ja auch bei Ruinen generell das Problem. Es steht zwar im Grundgesetz Eigentum verpflichtet, aber das ist dann doch eine ziemlich weiche Formulierung, wenn man mal genau dahinter schaut. Wir können dann aktiv werden, wenn Gefahr im Verzug ist. Ja, wenn sie irgendwie
oder dann auch nur Sicherungsmaßnahmen, niemand zwingen zu investieren.
Zur Not das als Vorname, dass man sagt, wir stützen das selber ab, aber das ist die Möglichkeit, wir können keinen zwingen, an irgendeiner Stelle zu investieren. Das ist im Regelfall, gab ja etliche Brachen noch vor Jahren mehr, da haben wir vieles in den Griff bekommen, aber es ist, wie gesagt, die Möglichkeiten, da als Stadt aktiv zu werden, sind sehr, sehr, sehr begrenzt.
Weiter, eine schöne polemische Frage. Na endlich, also kommt der Bausewein mal wieder, wollte schon immer mal wissen, wann die Prophezeiung auf den Stadtinformationstafeln Standort des Maschinenbaus, welche Stadt einwärts stehen, eintreten oder wann die Straßen saniert und der schlaue Planer gleich eine Fahrradspur mit einplant.
Also ich denke schon, dass wir allein, wenn man sich Siemens Generatorenwerk anschaut, wenn man sich Schuler anschaut, also ehemalige Umformtechnik, dass wir zu Recht den Namen Stadt des Maschinenbaus tragen. Ich meine, natürlich sind das wie in vielen industriellen Bereichen nicht mehr die Mitarbeiterzahlen, die es da vor 25 Jahren mal gab. Ne? Das ist überall so. Unabhängig davon haben wir in Erfurt eine ziemlich hohe Industriequote. Das sind wir und das sind gesunde Werke, die ja, die auch entsprechend ihren Umsatz machen und wo man auch zumindest in Einzelfällen hoffen kann, dass sie in den nächsten Jahren weiter investieren oder vielleicht sogar noch weiter wachsen. So gesehen stimmt das schon, aber es ist wie mit der Mikroelektronik. Wissen Sie, da haben zu DDR-Zeiten, ich glaube, 27.000 Menschen gearbeitet. Wenn man heute sieht, wie viele heute arbeiten bei XFAB, bei Melexis und wie die ganzen Firmen heißen im Südosten, das sind auch viele hundert und wahrscheinlich sogar mehrere tausend, aber trotzdem keine 27.000. Aber der Technisierungsgrad hat sich so erhöht, dass die wenigen Leute viel mehr herstellen im Vergleich zu den 25 Jahren. Das ist nun mal so. Wenn wir Straßen neu bauen, ist der Radweg immer dabei. Das ist einfach bei Neubauten völlig klar, weil man im Regelfall immer in den Straßenraum eingreifen muss und die Struktur der Straße neu bilden kann. Bei bestehenden Straßen einen Radweg neu zu bauen, ist immer häufig kompliziert, weil sie haben keinen Platz. Ne?
Ist der Streit in Nordhäuser Straße nun beigelegt? Gibt es da ein Ergebnis?
Entschärft beigelegt, weiß ich nicht. Wir machen dort eine Bürgerversammlung, ist noch nicht ganz klar, ob wir es noch kurz vor dem Sommer machen oder gleich danach, wo wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also nicht ganz auf null, aber einen Schritt zurückgehen und nochmal alle möglichen Varianten diskutieren, die es da gibt. Also ich sage ausdrücklich, die Variante, wir machen mal eine neue Betumdecke drauf, ist nicht die, die ich favorisieren würde. Ja? Weil die Nordhäuser Straße ist de facto auch niemals tiefgründig ausgebaut worden. Da ist immer noch das Kopfsteinpflaster drunter.
Da muss noch mehr passieren.
Und den Radweg, das ist eine das ist die Universität, die da draußen ist. Ja? Da studieren fast 6.000 meist junge Menschen.
Also da braucht es eine Radtrasse, eine vernünftige.
Ja. Und man muss da zum Schluss eine Lösung finden, ja, die es möglich macht, die Straße neu zu ordnen, einen Radweg zu bauen, aber ohne dort in die Vorgärten hineinzugehen. Und das wird jetzt Aufgabe sein der Planer und auch im Gespräch mit den Anliegern, Anwohnern, sich dort Gedanken zu machen und eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Es muss allerdings auch ziemlich schnell gehen. Wir müssen nämlich, es gibt noch diverse Förderprogramme, von denen wir wissen, dass sie noch existent sind. Keiner weiß, was da in 4-5 Jahren los ist. Und die müssen abgerechnet sein, ich glaube, bis 2022. Das heißt, wir haben es jetzt im Haushalt stehen mit den ersten Kosten 2018 in der Mittelfristplanung. Und wenn man es bauen sollte, die Nordhäuser Straße, muss man 18 anfangen, 18, 19, 20, um die Abrechnung pünktlich hinzubekommen. Aber wie gesagt, das Ziel von mir wäre da, eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden mit allen Seiten.
Das Ergebnis werden wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen zur Fragestunde mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Danke, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls.
Tschüss.